David?
Meru.
Sag mal, spielst du eigentlich noch Videospiele?
Ja, tatsächlich. Ab und zu schon.
Siehste.
Ich habe aber weniger Zeit dafür als früher. Und ich wollte gerade sagen, auch ein bisschen weniger Lust.
Ja.
Das stimmt aber nicht.
Ja.
Das
ja.
ist eigentlich nicht ganz richtig. Aber mit der beschränkteren Zeit, die Aha. man so hat, wenn man nur noch so vielleicht so eine halbe Stunde bis eine Stunde am Tag überhaupt mal dazu kommt.
Ja.
So, das ist schon was anderes, als sich irgendwie so ein Wochenende hinzusetzen und fünf Stunden Assassin's Creed zu ballern
nee.
Oder sowas.
Ja,
ne? Das ja. ist einfach nicht das Gleiche. Und das ist ein bisschen schade, aber andererseits ist es halt einfach so.
Ja, ja.
Und ja. Ich versuche die Zeit, die ich habe, so gut ich kann zu nutzen. Ich habe zum Beispiel Avowed durchgespielt.
Oh, okay.
Seit
okay.
wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben.
Ja.
Und ich habe Mario und Rabbids, den zweiten Teil, den mhm. hatte ich schon mal angefangen, aber noch nicht durchgespielt. Aber mhm. den habe ich jetzt tatsächlich auch durchgespielt. Jetzt spiele ich gerade die DLCs durch.
Okay.
Fantastisches Taktikspiel,
ja.
immer noch.
Mhm.
Ich habe zwischendurch mal Balatro ein bisschen gespielt. Also ja, ich komme schon noch dazu, Spiele zu spielen. Wie ist denn das bei dir?
Ja, also ich bin ja auch durch diesen Lebenswandel schon ein bisschen früher mit Kindern und so durch, wo man sich einfach anders das aufteilt. Und ich stimme dir völlig zu, man hat trotzdem nach wie vor genauso viel Bock. Aber man muss damit anders haushalten. Und ich
ja.
glaube vor allen Dingen auch, dass ich aufgrund dessen auch den Wert von so Handhelds wie so einem Steam Deck ganz neu irgendwie ja, gefunden habe, weil das kann man leichter mal irgendwie so einbauen. Ich habe nämlich auch gemerkt, dass ich meine PlayStation 5, die habe ich bestimmt schon seit einem halben Jahr nicht mehr wirklich benutzt. Also meine Kinder benutzen
ja.
die richtig dolle, aber ich
ja,
wirklich gar
ja,
nicht
ja.
mehr. Aber Steam Deck
PlayStation
und so,
Portable.
Ja,
nee, wie heißt das, dieser Remote Player?
Ja, das Ding, ja, nee, aber die PlayStation Portable habe ich ja sogar auch noch irgendwo im Schrank liegen, habe ich noch nicht mal gefunden. Nee, aber also ich benutze halt immer noch GeForce Now dann im Bett mit meinem MacBook
ja,
so, ne?
Auch gut.
Da habe ich jetzt zuletzt relativ viel Dune Spice Wars heißt das, glaube ich, ne? Dieses Strategiespiel gespielt.
Was? Du bist jetzt in deiner Strategiespiel.
Ja, habe ich dir neulich schon geschrieben. So. Ich fühle mich voll alt, weil irgendwie reicht es bei mir dann abends auch nur noch zu Strategiespielen, weil da muss man nicht so die Reflexe so heiß, wie soll man sagen, in Anspruch nehmen. Also sowas wie Destiny hätte ich zwar mal wieder Bock, aber ich glaube, das kann ich gar nicht mehr so gut. Wir hatten auch kurz.
Du bist jetzt bald ein Deutscher mittleren Alters. Da muss man Strategiespiele spielen. Das ist in
wirklich
Deutschland
so. Ist wirklich
das
so.
Ist einfach so.
Ja, ja, nee. Ich habe mich dabei selbst ertappt, dass ich halt irgendwie, wenn ich so in meine Steam-Historie gucke, dann die ganzen Strategiespiele da drin habe. So. Aber ich meine, wenn ich dann so andere Sachen auch in Trailern sehe, und wir haben ja auch neulich geschrieben zu Marathon. Dem Reveal
ja.
von Bungie, dann juckt es mir schon in den Fingern, aber ich habe das Gefühl, da bin ich bestimmt richtig scheiße drin. Also.
Mich gar nicht, weil ich weiß, dass das PvP enthält und das ist, ich hab diesen Extraction-Shootern, ich habe das ausprobiert mit
ja,
The Cycle damals.
Ja, ja.
Ich fand das spannend, ich fand das auch ganz cool.
Die Idee ist halt
bis
geil.
Bis ich zum ersten
ja.
Mal jemanden getroffen habe.
Ja,
und
ja.
dann war es einfach, dann hat er mich abgeknallt und dann war es so, ja, cool.
Ja. Ja.
Also ich mag einfach kein PvP.
Du, das ist ja bei mir, das war ja bei The Division, bei beiden Teilen schon so, dass ich diese Zonen, in denen dieses PvP,
ja.
ne, dieses Extraction-Ding drin war, die habe ich nie betreten vom Ding.
Ja, das ist auch so eine Art von Stress, der
genau.
ich mag den nicht. Ich kann das überhaupt nicht, finde das richtig unangenehm.
Ja,
ich mag
ja.
das gar nicht.
Ich glaube halt,
ja.
wenn man da so seine Leute hat, mit denen man das dann regelmäßig macht, dann hat man trotzdem Spaß.
Ja, dann ne? vielleicht schon.
Und das ist, glaube ja, ich, das ist, glaube ich, das, der Haken an der Sache. Man muss dann halt seine Leute haben. Und auch das ist ja was dann mit fortschreitendem Alter immer schwerer wird zu finden. Leute, die dem gleichen Hobby frönen. Ich weiß noch, ich habe mich mit einem Kumpel, habe ich vielleicht sogar mal im Podcast erzählt, haben wir uns dann verabredet, wir holen uns beide Ready or Not und spielen das zusammen. Yeah.
Mhm.
Haben es beide gekauft, haben es nicht einmal zusammen gespielt, weil wir nicht dazu kamen, uns zu verabreden. So, das ist halt so, pff, okay. Deswegen, aber naja, ich spiele mehr oder weniger regelmäßig Pen and Paper.
Das ist auch schön.
Ne, habe ich so eine Online-Runde gefunden, die wird auch hin und wieder mal gestreamt. Da ist jetzt allerdings auch schon ein paar Wochen Pause gewesen aus Termingründen, aber das ist dann sozial auch schon ganz nice. So, sag ich
ja.
mal so. Aber trotzdem wollen wir uns mal wieder hier verabreden und ein bisschen podcasten. Ich glaube, allen, genau, also, allen ist aufgefallen, dass das ein bisschen seltener geworden ist, aber das ist that's life, folks, that's life.
Ja, ne? Ich sagte eben schon zu Mero, also das, wie gesagt, der Bock auf Spiele ist gar nicht so sehr das Problem.
Ja.
Es ist so bei mir so ein bisschen so eine, ich mache diesen Podcast mit dir ja sehr gerne, aber es, ich habe so ein bisschen gemerkt, dass ich es manchmal ein bisschen ermüdend finde oder schwer finde, noch Dinge zu finden, über die ich beim Thema Spiele so richtig reden will, weil ich das Gefühl habe, da kann ich dem Ganzen noch was hinzufügen. Also, ne, so, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre und ich arbeite ja auch in dem Bereich und irgendwann bemerkt man so Muster, die sich so Jahr für Jahr immer wieder wiederholen. Ja, ja, dieser Release-Zyklus, dieses ganze, oh, Spiel XY ist richtig gut, Spiel XY ist richtig schlecht, das ist krass, das ist scheiße.
Ja.
Leute regen sich auf und dann entstehen diese Diskurse und dann wird irgendwer aufgekauft und dann geht irgendwer pleite und dann entstehen wieder Diskurse und irgendwann sitzt man so da und denkt sich, ja, ich, also weiß ich jetzt, ja, ist halt so. Ja, und gleichzeitig ist es so, dass man denkt, ja, Videospiele sind jetzt auch gemessen am Weltgeschehen jetzt auch nicht so wichtig.
Ja, ja.
So,
gut, kann man
das vielleicht auch so ein bisschen so ein Grund, warum ich manchmal dann so ein bisschen da sitze und denke, weiß ich jetzt gar nicht, worüber soll man denn jetzt reden? Aber wir haben was gefunden. Ja. So, darum geht's doch eigentlich. So.
Ja, also nur kurz, also ich meine, vielleicht sind ja Videospiele auch gerade deswegen wichtig, weil es um uns rum irgendwie genug anderen Stress gibt, so.
Natürlich. Wie gesagt, das bockt ja auch noch. Alles gut.
So. Aber wir sind gerade so ein bisschen, wie soll man sagen, ich habe das Gefühl, das wird sich vielleicht auch wieder total ändern. Es gibt immer mal so Auf und Abs und das ist jetzt gerade halt so ein bisschen so, aber ich freue mich auch, wenn es halt ein bisschen unregelmäßiger nur ist, wenn wir uns trotzdem immer mal wieder dazu zusammenraufen und dann, was heißt raufen, ist übertrieben, aber mal zusammentreffen und dann doch nochmal eine Folge aufnehmen. Und ich freue mich auch jedes Mal. Es gibt tatsächlich immer mal wieder sehr, sehr positives Feedback von Leuten, die uns dann auch vermissen. Und das motiviert mich dann auch echt, muss ich sagen. Ne?
Ja. Ja, nein, total. Also vielen Dank auch an alle, die uns hier treu bleiben und uns gerne hören. Wir geben uns auch Mühe, nur wie gesagt, das ist halt, sollte jetzt nicht in so eine krampfhafte Verpflichtung münden, wo man dann über irgendwas redet. So.
Ja.
Aber wie gesagt, wir haben was gefunden, über das wir reden. Und es ist ein Spiel, Meru,
genau,
das dir in deiner Reflexarmheit sehr zu Pass kommen könnte. Und du hast mich tatsächlich gebeten für diese Folge, dir zu erzählen, was es mit diesem Spiel eigentlich auf sich hat.
Genau, also es ist so, dass ich natürlich trotzdem alles verfolge. So. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, auf Social Media und so, da posten jetzt irgendwie ganz viele Leute zu diesem einen Spiel. Ich sehe da so Artikel zu und ich habe nichts davon mitbekommen. Ich habe auch keine Marketingkampagne dazu vorher mitbekommen. Und das ist so ein Titel, der aus dem Nichts kam und plötzlich reden alle darüber. Und ich weiß nichts darüber, über dieses Spiel. Ich habe mir auch jetzt, weil ich dich dann gebeten habe, mir das mal zu erklären, vielleicht im Rahmen des Podcasts, habe ich mir auch absichtlich nichts weiter durchgelesen oder so und auch keine Steam-Page dazu angeguckt. Weil ich dachte, es wäre doch witzig, wenn du mir einfach mal erklärst, warum die ganze Welt über dieses komische Spiel spricht und ob das wirklich so gut ist. Ne?
Genau, und das Spiel, um das es geht, ist Blueprints.
Aha.
Und wenn ihr ähnlich unterwegs seid wie Meru, dann habt ihr vielleicht schon mal davon gehört, ist aber vielleicht auch nicht gespielt. Wenn ihr einen Game Pass habt, habt ihr es vielleicht auf eurer Seite da gesehen, weil da ist es irgendwie direkt Tag 1 drin gestartet.
Ist auch ein Game Pass, okay, selbst das weiß ich
genau,
nicht.
Ja, ja. Blueprints, nicht wie Blaupausen, sondern wie Blauer Prinz tatsächlich geschrieben.
Also der säuft viel, sozusagen?
Nee. Also die Doppeldeutigkeit mit Blaupause ist schon Absicht. Deshalb sieht auch das Cover-Artwork aus wie so eine technische Zeichnung. Das ist so mit so einem blauen Ding so. Also, Meru, stell dir vor, du bist 14 Jahre alt.
Ach du Scheiße.
Und du hast so einen entfernten Verwandten, der ist schweinereich.
Hm.
So, ich überlege gerade, ob das der Onkel ist oder der, ich meine, es ist der der Großonkel oder sowas.
Mhm.
Und der hat so eine Villa, so ein Anwesen.
Okay.
Irgendwo am Arsch der Heide, in den Bergen so. Und der schreibt in sein Testament, dass du dieses Anwesen erbst.
Ah.
Wenn du in diesem Anwesen, das 45 Räume hat, den 46. Raum findest. Nur dann.
Okay.
So, dann darfst du dieses Anwesen behalten. So, das erfährst du natürlich, nachdem er dann gestorben ist, so, und du bist dann sozusagen der Erbe. Gut, du eimerst dann da halt hin, So.
Mit 14 Jahren?
Du frag nicht.
Okay. So. Was machen die Erziehungsberechtigten denn dann in den Fall?
Okay. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht findet man das im Laufe des Spiels noch raus. Okay, ich habe es gespielt, sage ich dazu. Ich habe es noch nicht durch. Ja. Ich werde mich auch bemühen, wenig zu spoilern.
Okay, das ist gut. Das ist
schon mal an alle, die das auch vielleicht noch spielen.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob ich am Ende dieser Folge Bock habe, mir das zu kaufen oder nicht.
Ja, also, du fährst dahin, du baust dein Zelt auf so und dann gehst du einfach mal da vorbei. So, dann gehst du in die Eingangshalle. Gehst durch die offene Tür in dieses Anwesen, das sich da imposant vor dir auftürmt. Und diese Eingangshalle hat drei Türen. Eine links, eine rechts, eine geradeaus.
Jo. So.
Und du gehst auf eine Tür zu und dann möchtest du die Tür öffnen. Und dann öffnet sich vor deinen Augen ein Menü. Und in diesem Menü sind drei Karten. Und auf diesen Karten steht, welcher Raum hinter der Tür sein könnte. Und
okay.
Du hast meinetwegen eine Karte, die sagt, hinter der Tür ist eine Abstellkammer. Eine andere Karte, die sagt, hinter der Tür ist ein Schlafzimmer. Und eine andere Karte, die sagt, hinter der Tür ist, weiß nicht, eine Küche.
Okay.
So.
Also so Spielkarten oder was für Karten?
Ja, so einfach so wie so ein Kärtchen.
Okay, okay.
Ja, wie eine Spielkarte im Grunde. Ja, ein einfach so ein Plättchen, wo halt draufsteht, welcher Raum das ist.
Mm,
so.
Mm.
Und dann wählst du aus, okay, da soll jetzt die Abstellkammer sein. So. Dann machst du die Tür auf, dahinter ist die Abstellkammer. In der Abstellkammer findest du ein paar Items. Das Blöde ist aber, die Abstellkammer hat nur einen Eingang. So. Das heißt, du bist jetzt aus der Eingangshalle in die Abstellkammer gegangen.
Ja.
Und das war's. Mhm. Dann gehst du zurück in die Eingangshalle, gehst an die andere Tür. Und da ist wieder das Gleiche. Und wieder werden dir drei Räume gezeigt und wieder wählst du einen aus. Diesmal bist du ein bisschen schlauer, weil du siehst schon auf der Karte, wie der Raum so ein bisschen aussieht und wählst die Küche und die hat einen Eingang und einen Ausgang und geht so ein bisschen ums Eck. Du gehst da rein, guckst dich ein bisschen um, sieht ganz schön aus so, ist so ein bisschen altertümlich eingerichtet alles, wie so eine alte Villa halt. Und findest dann irgendwie vielleicht was zu essen. So, vielleicht findest du auch ein bisschen Geld. Und dann gehst du durch die andere Tür weiter und dann passiert wieder das Gleiche. So, das ist ungelogen Blueprints. So. Du hast ein Haus und in diesem Haus gibt es 45 Räume und dein Ziel ist es, den 46. Raum zu finden. Du machst das Ganze in der Ego-Perspektive, du spielst diesen 14-jährigen Jungen und du läufst also durch dieses Anwesen und es ist eben so, dass du an jeder Tür immer draftest aus drei Möglichkeiten, welcher Raum dahinter ist.
Ja.
Und das machst du so lange, bis du entweder nur noch Sackgassen hast, weil du überall jetzt Räume ans Ende gebaut hast.
Okay.
Oder bauen musstest manchmal auch, weil es manchmal dann einfach keine Auswahlmöglichkeit unter den dreien gibt, die dich noch irgendwie weiterführt. Wenn du eine bestimmte Anzahl an Räumen betreten hast, beziehungsweise Schritte, das nennt sich Schritte im Spiel. Du hast am Anfang des Tages, glaube ich, 50 Schritte. Du verbrauchst immer dann einen Schritt, wenn du in einen anderen Raum gehst.
Ja.
So, okay. Nur dann. So, du läufst, du machst natürlich ganz viele Schritte, aber diese Schritte immer nur, wenn du über die Türschwelle gehst. Und wenn du 50 verbraucht hast, dann bist du erschöpft. Oder wenn du halt auch nur noch irgendwie nicht mehr weiterkommst, dann kannst du den Tag halt auch beenden. Wenn du erschöpft bist, beendet sich der Tag von selber. So, und am nächsten Tag, und das ist jetzt nämlich die Roguelike-Struktur von Blueprints, geht das Ganze von vorne los. Du startest wieder in der Eingangshalle, du hast wieder die drei Türen und es ist wieder so, dass du draftest. Und jeden Tag ist das Layout des Hauses ein anderes.
Okay.
So, jeden Tag draftest du aufs Neue deinen Weg durch dieses Haus. Du hast einen Plan, den kannst du aufrufen. Das ist quasi, lass mich lügen, so ein Gitter mit 5x9 Feldern, 45 halt. Und unten in der Mitte quasi, das unterste mittlere Feld, ist die Eingangshalle.
Ja.
Das heißt, du hast, ne, wenn du 5 in der Breite hast, hast du 2 nach links und 2 nach rechts und eben 9 nach oben. Und dir ist oben angezeigt die sogenannte Antechamber, also A-N-T-E, das heißt, glaube ich, Vorzimmer oder sowas.
Okay.
Es wird dir nie so genau gesagt, dass du dahin musst. Du sollst ja eigentlich den 46. Raum finden.
Ja.
Aber es ist relativ, also da das das Einzige ist, was außerdem in diesem Plan offen ist, es ist relativ eindeutig, dass du da irgendwie hin musst. So. Und die ist ganz oben, also Reihe 9 in der Mitte. Und du musst dir jetzt deinen Weg dahin bahnen, indem du versuchst, Räume so zu draften, dass du immer einen Korridor hast und immer eins weiterkommst. So.
Ja.
Das ist im Grunde erstmal so auf der ganz groben spielerischen Ebene das Spiel.
Aber also Ich habe auch ein Inventory und ich kann auch Gegenstände einsammeln.
Genau.
Wozu brauche ich die?
Folgendes passiert. Es gibt als Gegenstände gibt es Geld, Diamanten und Schlüssel. Mhm. Je höher du kommst, desto öfter wird es dir passieren, dass du eine verschlossene Tür findest. Du kommst durch die verschlossene, also ne, du hast einen Korridor meinetwegen gedraftet, der hat einen Eingang und zwei Ausgänge zum Beispiel. Und du gehst zu dem einen Ausgang und der ist verschlossen. Du musst da aber weiter, sonst bist du in der Sackgasse. Yeah. So. Wenn du einen Schlüssel hast, kannst du den aufmachen. Wenn du keinen Schlüssel hast, Pech.
Dann also kann es sein, dass du ganz bestimmten Schlüssel oder sind die universell? Nee,
die Schlüssel, also es gibt so spezielle Schlüssel, die haben noch so Zusatzeffekte, aber grundsätzlich reicht erstmal irgendein Schlüssel. Die findest du als Items in den Räumen. Und es gibt dann halt Geld, da kannst du in manchen Räumen dir dann was mit kaufen, zum Beispiel Essen, das füllt deine Schritte wieder ein bisschen auf. Also du kannst dir meinetwegen in der Küche kannst du aus so einer Speisekarte dann einen Apfel auswählen, dann kriegst du irgendwie 3 Schritte mehr. So. Mm. Der kostet dann ein bisschen Gold. Du kannst dir aber manchmal auch so Items kaufen, zum Beispiel eine Lupe. Und jetzt kommen wir nämlich zum zweiten interessanten Teil von dem Spiel. Das ist nämlich nicht nur ein Roguelike, wo du versuchst, diesen Korridor möglichst effizient halt zu bauen, um oben anzukommen.
Ja, ja.
Was ich übrigens auch noch nicht geschafft habe. Ich spiele das jetzt so 8 Stunden, ist noch nicht so viel.
Ich dachte halt eigentlich, das klingt jetzt, klar, das wird ein bisschen dauern, aber das klingt jetzt nicht so schwer. So, also
ja,
Trial and Error halt.
Es ist tricky, weil halt du kannst die Räume nicht drehen. Wenn du was draftest, was eine Ecke hat, aber nicht so, dass es für dich nach oben führt, dann ist es manchmal schlecht. Mhm. Also, ne, und es ist auch so, jeder Raum taucht nur einmal auf.
Ja.
Also, und das heißt, wenn du so einen krassen, zum Beispiel so einen Korridor dann hast, der super praktisch ist, der aber keine besonderen Boni gibt, aber der halt irgendwie zwei Eingänge und einen Ausgang oder einen Eingang und zwei Ausgänge hat, der ist dann weg, wenn du den einmal gelegt hast. Und dann kannst du Pech haben und am Ende hast du nur noch irgendwie ein Badezimmer übrig, was nur einen Eingang hat und keinen Ausgang.
Ich verstehe.
Also, am Ende hast du nur noch Sackgassen. Ja, so. Und das ist halt schlecht. Du musst halt gucken, dass du dir vielleicht auch ein bisschen was offen lässt, die Sackgassen irgendwie unten am Ende irgendwie mal rein draftest, damit sie einfach weg sind. So. Also das Deck aus 45 Karten, du spielst es quasi runter.
Ja, klar.
So. An jeder Tür 3 Karten, aus denen du eine auswählst, wenn man es jetzt so als Kartenspielmechanik mal denken will.
Ja, ja, ja.
Und es ist auch so, wie gesagt, manche Räume kosten extra Edelsteine, um sie zu legen. Wenn du da nicht genug Edelsteine hast, hast du ein Problem. Das heißt, du musst die einsammeln. Wie gesagt, es gibt das Geld, um was zu kaufen. Es gibt die Schlüssel. Es gibt auch noch anders verschlossene Türen. Also es gibt so einige Kniffe, die dich daran hindern, da durchzukommen. Aber das ist nicht das, was Blueprints eigentlich ausmacht, lustigerweise.
Jetzt kommt's.
Das ist nur die eine Ebene. Und die andere Ebene ist das, warum alle so darauf abgehen. Aha. Das Ganze ist nämlich gleichzeitig auch noch so eine Art Myst-mäßiges Escape-Room-Spiel. Ich weiß nicht, Myst sagt dir wahrscheinlich noch was.
Auf jeden Fall.
Alte Rätsel-Adventure.
Das habe ich gespielt, als du noch wahrscheinlich
genau, ich habe das tatsächlich nie gespielt. Ich habe das nie gespielt. Aber ich weiß, dass es gibt und ich weiß, dass es eine Rieseninspiration für Blueprints ist.
Ja.
Weil das ist der andere Teil davon. Du hast immer wieder in diesen Räumen so. Es gibt manche Räume, da sind wirklich so Rätsel drin. Es gibt eins, da ist mit so einer Dartscheibe, da ist immer so ein Mathe-Rätsel, da muss man auf einer Dartscheibe die richtigen Felder drücken, je nachdem, welche aufleuchten. Da muss man so Rechenoperationen machen. Dann geht ein Safe auf, da kriegt man dann irgendwie Schlüssel oder irgendwas oder Geld. Dann gibt es noch so ein anderes Rätsel mit so 3 Kisten. Das ist so dieses Ding mit ein Statement ist wahr und 2 sind falsch oder umgekehrt.
Okay.
Und du weißt nicht, welches ist. Und du musst so logische Schlüsse ziehen. Und in der richtigen Kiste liegen dann Edelsteine. So. Aber es gibt halt auch noch größere Rätsel, die so auch teilweise mehrere Räume umspannen, wo du dann bestimmte Räume nebeneinander platzieren musst, damit die irgendwas auslösen.
Ach du Scheiße.
Es gibt so Passwörter, die du rausfinden kannst. Du findest immer mal wieder Dokumente. Die kannst du dir dann mit einer Lupe, wenn du sie hast, kannst du die ranzoomen und kannst dann versteckte Hinweise finden. Zahlen, Schlosscodes, die du woanders wieder eingeben musst. Ich bin gerade an so einem Rätsel dran. Das hat irgendwas mit irgendwelchen Bildern zu tun, die in diesen Räumen immer wieder mal hängen. In den manchen Räumen stehen auch Schachfiguren. So, und es ist, in manchen liegen auch Hüte. Also, und du siehst das alles, du läufst einfach durch einen Korridor, ne? Und auf dem Korridor steht irgendwo auf dem Fenstersims eine Schachfigur und irgendwo liegt ein Hut rum und ein Koffer und irgendwo hängt ein Bild. Und du nimmst das alles am Anfang gar nicht so genau wahr.
Ja.
Aber irgendwann in irgendeinem Safe findest du irgendein Dokument, was auf einmal so ein kryptisches Ding drauf hat. Und du denkst so, Moment mal. das Shit. Hat doch bestimmt was damit zu tun. Und dann fängst du an, diese Räume zu durchsuchen und siehst überall auf einmal Hinweise und siehst überall diese Bilder und denkst, okay, Moment mal.
Okay.
Das hat irgendeine Bedeutung. Und dann fängst du an, dieses Spiel erst richtig zu spielen, weil dann fängst du an, diese großen Rätsel zu verstehen, die dahinter stehen und die dir irgendwelche Codewörter geben, die dich irgendwie weiterbringen, die dir auch irgendwie teilweise Lore geben, warum du eigentlich da drin bist und was diese Firma von deinem Großonkel da macht und wie deine Mutter da mit drin hängt und der Staff von dem ganzen Haus, die irgendwie. Es gibt dann auch noch irgendwie einen Bunker und es gibt noch so eine Security-Raum mit so einem Netzwerk, wo du verschiedene Computer hast. Es ist wild. So.
Und es ist ja
da bin ich noch ganz am Anfang, was das angeht. Also erstmal, ich habe eigentlich nur das Wegfindungs-Roguelike bisher gespielt und so ein bisschen Räume entdeckt, bisschen was geöffnet, bisschen weitergekommen so.
Ja.
Und du stellst aber auch irgendwann fest, du kommst halt an einem bestimmten Punkt einfach nicht weiter und du verstehst nicht, warum. Und dann findest du irgendwo ein Dokument, das dir sagt, ja, da ist was kaputt in dem Raum. Da müsste sich mal bitte der Hausmeister drum kümmern. Hat er aber nicht gemacht. Da ist irgendwas abgebrochen und du hast dann das abgebrochene Teil irgendwo gefunden und denkst, Moment mal, okay, jetzt muss ich diesen Raum aber irgendwie noch finden, wo das dann rein muss. So, ne? Also so funktioniert dieses Spiel am Ende. Und das ist das, was Leute daran so fasziniert.
Aber das Naheliegendste ist ja, dass irgendwo dann auch versteckte Türen sind, oder nicht? Die dann zu, oder was heißt Türen?
Ja.
Irgendwie zu anderen Räumen führen. Sowas, ne? Also, okay.
Genau. Also, ich habe schon einen Raum tatsächlich gefunden, ich spoiler jetzt nicht, welcher das ist, aber es gibt einen Raum, wo man auch so verschiedene Sachen drin machen kann und Sachen einstellen kann. So.
Yeah.
Und da gibt es dann eine bestimmte Art, wie man eine bestimmte Sache einstellen kann. Dann fährt der Raum auf einmal halb hoch und dahinter ist noch ein Raum.
Okay.
Und da kannst du dann was freischalten oder kannst irgendwie was anderes machen. Also solche Sachen gibt es halt, oder versteckte Schalter, wo dann ein Safe irgendwo auftaucht, wo auch wieder irgendwas dran ist, so, ne? Für den du wieder die Kombination wieder brauchst. Also genau, sowas ist ganz viel. Oder wie gesagt, eine Sache war, das kann ich vielleicht ein bisschen spoilern. Es gibt eine Garage,
okay.
So, die kannst du auch finden. Und das Garagentor ist aber zu. Und es gibt dann aber einen Weg, das Garagentor zu öffnen. Und dann kommst du auf einmal durch das Garagentor raus und bist dann irgendwie draußen vor dem Haus und musst dann da auch wieder Sachen machen. So, ne? Das sind so also das Ganze ist viel, viel, viel größer, als es am Anfang aussieht. Und viel, viel, viel komplexer. Und es hat halt wirklich mehrere Ebenen. Und vielleicht kann ich hier mal ganz kurz erzählen, wie ich zum Beispiel auf dieses Spiel gestoßen
Unbedingt,
bin.
Unbedingt, ja.
Ich höre ja sehr gerne den Triple-Click-Podcast, also den ehemals Kotaku Splitscreen Podcast mit Kirk Hamilton, Jason Schreier und Maddie Myers.
Ja.
Die machen jetzt halt, sind ja alle nicht mehr Kotaku, machen schon seit einigen Jahren halt den gleichen Podcast im Grunde, aber halt woanders.
Ja.
Und die, also Jason Schreier speziell, redet eigentlich schon seit einem Monat darüber. Der hat in jeder Folge seitdem hat er gesagt, dass er irgendwie Blueprints spielt und das kaum erwarten kann, dass es endlich raus ist, damit er davon erzählen kann und so. Und die haben jetzt auch schon die zweite Folge zu diesem Spiel gemacht. Und deshalb hatte ich das die ganze Zeit schon so ein bisschen als Hintergrundrauschen, dass es dieses Spiel gibt. Und ich habe mir das bei Steam dann angeguckt und war so, okay, ja, sieht interessant aus. So. Und als es jetzt rausgekommen ist, habe ich tatsächlich gedacht, so, und die haben alle, haben eine Folge gemacht, wo sie alle völlig hin und weg waren davon.
Mhm.
Ich habe so gedacht, komm, okay, du kaufst dir das jetzt einfach. Ist ein Indie-Spiel, kannst du.
Was kostet das? Was kostet das?
Das kostet 30 Euro.
Okay.
Also ist jetzt auch nicht die Welt. So, Spiele kosten deutlich mehr. Ich kaufe mir halt keine teuren Spiele meistens, weil ich keine Zeit habe, sie zu spielen.
Ja.
Ich spiele dann irgendwas im Game Pass oder so und dachte, jetzt komm. Notfalls hast du jemanden, der es verdient hat, 30 Euro gegeben.
Ja,
ist auch okay. Und hab's dann angefangen. So. Und deshalb wusste ich, dass es das gibt. Und deshalb habe ich es auch zum Release direkt gespielt. Und habe jetzt auch so ein bisschen die ganzen Reaktionen so mitbekommen. Und ich muss ein bisschen sagen, dieses Spiel hat mich leider in der nicht unbedingt passendsten Phase meines Lebens gefunden.
Ja.
So, weil wie wir eben schon drüber sprachen, die Zeit für Spiele ist knapp. Und das ist leider echt so ein Spiel, wo man sich eigentlich so ein ganzes Wochenende hinsetzen will.
So rein einbuddeln muss. So, ne?
Völlig drin versenken will. Ja, du musst dir eigentlich auch, das muss ich noch mal anfangen, ich muss mir einen Notizblock daneben legen. Ich mache immer schon Screenshots von Sachen. Aber eigentlich muss man anfangen, sich aufzuschreiben, welche Hinweise sind in welchen Räumen. Das Spiel sagt einem das sogar selber. Da liegt so ein Zettel, wo steht, leg dir einen Notizblock hin. Ach, das Witzige ist noch, da ist so eine Abbildung von einem Notizbuch. Und wenn du die Lupe hast, kannst du mit der Lupe das Notizbuch lesen. Da steht die Lösung für ein Rätsel drin, was du finden kannst. Also Okay. Völlig geil auch schon wieder. Deshalb, ich spiele das halt so eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag dann. Und in der Zeit kommst du natürlich nicht allzu weit. Und es ist leider ein wirklich extrem langsames Spiel. Und das hat man auch an den Reaktionen gemerkt, als die Leute das irgendwie dann, als die breite Masse, sage ich mal, angefangen hat, das halt zu spielen so. Die haben wohl sehr früh Review-Codes rausgeschickt, also wirklich Okay. Vor einem Monat schon. Was gut ist, weil dadurch die ganzen Spielejournalisten und Journalistinnen das halt schon mal wirklich ausgiebig spielen konnten Und auch einfach weit genug kommen konnten, um zu appreciaten, was das für ein Also wie tief dieses Rabbit Hole ist. Weil da kommt Rätsel über Rätsel über Rätsel und überall ist noch mal irgendwas. Und also, wie gesagt, bei Triple Click, die spielen das teilweise seit 60, 70 Stunden. Die sind längst bei den Credits gewesen und entdecken immer noch neue Sachen,
die sie auch noch lösen wollen. Krass.
Ja, also du musst gar nicht alle Rätsel lösen, um das Spiel durchzuspielen. So. Also bis irgendwann im 46. Raum offenbar. Und dann ist das Spiel eigentlich vorbei, aber du kannst immer noch weitermachen.
Okay.
Und da musst du aber erstmal hinkommen. Und das ist tatsächlich ein bisschen Pain, weil du am Anfang, vor allem am Anfang, sehr stark halt vom Ziehglück abhängig bist. Ne? Du hast sehr stark dieses Ding so, okay, wenn du die falschen Räume ziehst, dann kannst du dir noch so sehr vornehmen, dass du in dem Raum jetzt aber dieses Rätsel löst. Wenn du den Raum nicht ziehst, dann passiert das nicht.
Ja, logisch.
Oder wenn du zwei Räume in Kombination brauchst, du ziehst einfach den anderen Raum nicht, dann, ja, Pech, was willst du denn machen? So. Und das ist ein bisschen frustrierend, vor allem, wenn dein einziges Ziel ist, so weit wie möglich zu kommen. Selbst das funktioniert am Anfang halt nicht, weil du dann irgendwann keine Diamanten hast oder du hast keine Schlüssel oder du ziehst nur Sackgassen und es ist irgendwie, dir fehlen noch so ein bisschen auch die Mittel, so permanente Unlocks, die kommen später noch so ein bisschen, ne? So Dinge, die was freischalten, was es dir dann erleichtert, so ein bisschen Startressourcen am Beginn jedes Tages zum Beispiel schaltest du nach und nach frei. Das hast du alles noch nicht. Und deshalb ist es am Anfang, muss ich sagen, wirklich ganz schön zäh.
Okay.
Weil man so sehr darauf gepolt ist, Erfolgserlebnisse zu bekommen.
Ja.
Und so dieses Gefühl zu bekommen, ich habe jetzt Progress gemacht. Mhm. Und ey, ich bin jetzt, glaube ich, beim 13. Run oder sowas. Und die ersten paar Runs denkst du dir echt so, boah, ich, keine Ahnung, ich komme überhaupt nicht weiter. Ich habe nichts gesehen, nichts gelernt. Und das stimmt aber nicht. Das ist nämlich das Witzige, weil du schaltest in diesem Spiel nicht unbedingt Dinge frei, wie du sie in anderen Roguelikes freischaltest. Im Sinne von, weiß ich nicht, du kriegst am Ende einen Bonus auf 10% auf deine Angriffsstärke. Mhm. So, das passiert da halt nicht. Stattdessen ist es so, du findest ein Passwort raus.
Ja.
Und das ist dann auch immer gleich. Das heißt, du hast dieses Passwort für diesen einen Safe. Und in jedem Run, wo du diesen Safe findest, kannst du jetzt einfach das Passwort eingeben und kriegst den darin enthaltenen Bonus.
Ich wollte gerade sagen, weil du machst ja insofern auch am Anfang, kannst du ja Progress machen, indem du die Räume, die du dann hast, auch wenn du halt Sackgasse da irgendwann hast, hast du die Räume ja schon mal alle gesehen und kannst sie durchsuchen. So, ne?
Genau.
Aber das ist wahrscheinlich was man am Anfang erstmal noch nicht, also hast du ja selbst gesagt, das ist am Anfang einem noch gar nicht bewusst, dass man das quasi machen muss.
Genau.
Deswegen fühlt sich das wahrscheinlich am Anfang doof an. Ja.
Genau, denn selbst in Sackgassenräumen findest du halt interessante Sachen. So. Häufig sogar die interessantesten, weil, wie gesagt, es gibt halt Korridore, die haben halt viele Ausgänge. Das ist halt cool, weil sie dir Optionen geben.
Ja.
Aber da ist dann meistens nichts anderes drin. Ein Sackgassenraum ist häufig so, der ist halt stark. Der hat halt irgendeinen krassen Bonus, weil er eben eine Sackgasse ist. Ne? Das ist so nach dem Motto, wenn du dir schon deinen Weg verbaust, dann sollst du jetzt wenigstens was davon haben. Beziehungsweise, wenn du schon diesen krassen Bonus kriegst, dann musst du als Trade-off halt diesen Weg aufgeben und musst halt woanders weiterbauen. So.
Okay.
Das ist irgendwie sehr interessant da gebalanced. Und deshalb muss man sich, finde ich, so ein bisschen dran gewöhnen, das ein bisschen anders zu spielen. Und das meine ich jetzt mit eine halbe Stunde oder Stunde, da ist das halt manchmal ein bisschen frustrierend, wenn du einfach sagst, okay, ich laufe einfach los und irgendwas finde ich raus und dann passt es schon. Und dann ist der Tag, dann ist mein Tag dann auch irgendwann vorbei.
Ja.
Wenn ich 5 Stunden Zeit hätte, mich hinzusetzen, dann würde ich sagen, ah komm, ich mache jetzt einfach einen Run, ich dödel mal drauf los und wir gucken mal und dann mache ich gleich noch mal einen, dann mache ich es noch mal richtig und dann mache ich noch mal einen, dann klappt's.
Ja.
Das kannst du halt schwer machen.
Dann. Ja, verstehe ich total.
Ne, das sind so ein bisschen die zeitlichen Beschränkungen. Entsprechend bin ich nicht mega enthusiastisch für das Spiel, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß, was es vorhat.
Ja.
Ich werde es auch weiterspielen. Es wird aber bei mir ganz schön lange dauern.
Das ist, mein Typ, das ist das Gefühl, was ich bei allen Souls-Likes immer habe, wenn ich die mal wieder anfange. Das ist
ja.
Wird ewig dauern.
Voll.
Aber sag mal, ist das, es hört sich ein bisschen so an, aber ist das von der Atmosphäre her, ist das gruselig? Oder zumindest so ein bisschen, also.
Ich finde schon.
Ja, okay.
Also, es passiert nichts Gruseliges oder Horrormäßiges. Also
es sind auch keine anderen Figuren, die du triffst oder sowas.
Nein, gar nicht. Okay. Du findest nur ab und zu so Briefe, wo was drinsteht. Aha, so, aha. Die Briefe sind auch häufig super nett. Das ist so ein bisschen so, weiß ich nicht, das ist so ein Brief von der Leiterin oder von der Haushälterin quasi. Also wie nennt sich das denn? Chief of Staff. Ja, also die die ganzen Bediensteten dirigiert und so. So, also das ist auch so ein bisschen, die Story ist dann so. Das kann ich, glaube ich, auch spoilern. Die wissen halt auch alle, dass du nach dem Tod deines Großonkels da dieses Haus erben sollst, wenn du diesen Raum findest. Und dann findest du irgendwie so eine Nachricht, so nach dem Motto, ja, hier ist Simon, wenn du das liest. Wir sind jetzt alle nicht da, aber wir drücken dir alle die Daumen, dass du es schaffst.
Okay.
So, also es ist irgendwie ganz cute. Aber es ist schon ein bisschen spooky.
Ja.
Muss ich schon, also ich spiele das ja halt auch immer jetzt so abends, so jetzt um die Zeit, wo wir jetzt auch aufnehmen, weil da ist halt meine Zeit, die ich noch so habe für Freizeit. So mit Kopfhörern und ne, so drumherum ist halt jetzt auch dunkel und Abend.
Ja.
Und du läufst halt schon alleine, ganz alleine durch dieses alte Haus. Das ist, ne, das ist jetzt nicht super verfallen oder dunkel oder gruselig oder sowas, aber es ist schon ein altes, leeres Haus.
Okay.
So, und du hast auch so eine Soundkulisse, die ist wahnsinnig spartanisch. Also du hörst eigentlich nur, klar, so ein bisschen deine eigenen Geräusche und Schritte und sowas. Und wenn du eine Tür aufmachst oder irgendwas aufhebst, so. Und ansonsten so ein Soundtrack, der so größtenteils eigentlich aus, ich glaube, das ist eine Bassklarinette und irgendwie Keyboards
besteht. Aber es gibt Musik,
so ein
okay.
Synthi. Ja, es gibt Musik. Die ist auch ziemlich gut tatsächlich. Die ist aber wirklich sehr, sehr moody und spartanisch.
Mm, okay. So.
Bisschen Synthesizer, dann diese Bassklarinette, wie gesagt, faszinierendes Instrument. Das ist halt einfach so ein tiefes und dann läufst du da halt so rum. Ich fand's schon ein bisschen unheimlich, muss ich schon sagen. Und du weißt ja auch am Anfang nicht, dass nichts Gruseliges passiert.
Ja.
Mit der Zeit, wenn du das lernst und dir auch einigermaßen sicher bist, dass sie nicht jetzt gleich einen krassen Jumpscare bringen, weil das ist einfach nicht so ein Spiel. mit der Zeit wird es, glaube ich, ein bisschen besser. Und irgendwann nimmst du dieses Haus auch als ganz nett wahr. Das ist auch schön im Grün so, ne? Die Grafik ist halt auch so ein bisschen so, ich sag mal, boah, es ist schwer zu sagen, wie die Grafik eigentlich, was das für ein Stil ist. Muss man sich eigentlich mal angucken. Es sieht so ein bisschen aus wie Bleistiftzeichnung.
Okay.
Vielleicht ist so ein bisschen auch wirklich inspiriert von so einer Architekturzeichnung, würde ich fast sagen. Weil es geht ja auch viel um Architektur, ne? So, auch wie gesagt, Blueprints, Blaupausen, dann dieses Logo, was auch so ein Zeichenbrett quasi imitiert, diese blauen Dinger, so mit diesen, ne, mit diesen weißen Linien, wo so die Abstände eingezeichnet sind. Das ist halt alles so ein bisschen angelehnt an so Architektur, Architektentum, sag ich mal.
Aber und, also ist das
du baust ja auch Räume, so, ne? Du bist ja auch irgendwie dann jeden Tag der Architekt dieses Hauses aufs Neue, so. Und deshalb ist es so eine stilisierte Grafik, die nicht krass realistisch ist, gleichzeitig halt so ein bisschen. Es ist ein bisschen spooky. Ja,
aber also das ist jetzt nicht so eine Pixel-Grafik, sondern das ist, also das nicht, okay.
Nee. Okay. Das musst du dir, glaube ich, wirklich einfach mal angucken.
Ja. Nee, weil du den Vergleich zu Myst gezogen hast, und Myst war ja damals, also in den 90ern, war das heftigste Grafik, so, ne? Das war ja richtig krass.
Ach so, ja.
Nee, das war ja so wirklich, ich glaube, das waren einfach nur Bilder, durch die du durchgegangen bist, mehr oder weniger. Das war für damalige Verhältnisse richtig krass realistisch.
Ja.
Deswegen habe ich mich gefragt, ob das auch der Anspruch so ein bisschen ist von dem Spiel. Aber
nee, gar nicht.
Ja, okay.
Nee. Das ist schon mit Ansage stilisiert und auch es hat so ein bisschen Cel-Shading. Vielleicht kann man es ein bisschen mit Borderlands vergleichen, tatsächlich.
Okay.
Es ist ein bisschen wie Borderlands, aber halt kein Shooter und halt nicht so schrill bunt, sondern eher gedeckt. So, ne? Aber vom Artstyle so ein bisschen ähnlich.
Weißt du irgendwas über die Entwickler? Oder was
ich weiß,
wo kommt das her?
Dass das von einem Menschen gemacht wurde, der, lass mich lügen, ich google das jetzt nochmal. Ich meine, der heißt Tonda Ross. Ja, Tonda Ross. Ich glaube, der ist Amerikaner.
Und alleine, oder wie? Sehe,
kommt er aus Los Angeles.
Ah.
Falls das hier seine Website ist. Das ist leider nicht so ganz... Nicht so ganz
das ist sehen. Natürlich der Bankmagnat Tonda Ross, den du jetzt ausversehen.
Auf jeden Fall ist das sein erstes Spiel.
Ach krass.
Das ist sein erstes Spiel. Das Studio, das es gemacht hat, heißt Dogubomb.
Okay.
Also sein Studio heißt Dogubomb.
Okay.
Und ja, der hat das, der war, glaube ich, vorher, Werbemacher oder sowas.
Okay. Scheint
auch irgendwie, ich scroll gerade so ein bisschen hier rum. Ich habe den tatsächlich vorher noch nicht gegoogelt, aber der scheint irgendwie auch Filme zu machen und ist eben Game Developer bei dem Spiel. 8 Jahre lang haben die dieses Spiel jetzt gemacht.
Okay, so, wow, 8 Jahre.
Das ist schon eine ganze Zeit so. Der ist offenbar auch der Visual Artist, der halt die ganze krass. Optik so gemacht hat. Und ja, das ist es im Grunde.
Ja, okay.
Das ist auch das Krasse, ne, dass er halt irgendwie Jason Schreier hat ein Interview mit ihm gemacht, sehe ich gerade. Ja, der hatte einfach als Debütspiel halt das
so Ding ein Banger rausgekloppt.
Es ist das bestbewertete Spiel dieses Jahr bisher.
Krass, ne? So,
mit, glaube ich, 93 bei Metacritic. Das ist schon interessant. Und also, wie gesagt, es ist halt auch echt speziell.
Ja.
Irgendwie.
Ja.
So, das ist einerseits speziell, weil ich jetzt so direkt nicht sagen könnte, dass es sowas schon mal gab.
Mhm.
Also wie gesagt, ne, es hat Anklänge alles Mögliche. Das ist
ja, aber es lässt sich nicht so vergleichen, so direkt, das stimmt.
Die Mechaniken sind halt eins zu eins irgendwie so ein Ressourcenmanagement-Roguelike. Ne? Du hast eine bestimmte Anzahl an X und du brauchst das, um weiterzukommen und du stehst immer wieder vor der vor der Entscheidung, suche ich mir jetzt mehr Ressourcen oder komme ich irgendwie weiter und das, du verbaust dir wiederum Wege und wenn es nicht läuft, ja gut, dann läuft es halt nicht und dann musst du von vorne anfangen. Es hat einen sehr hohen Zufallsanteil. So auch die Verteilung der Items über die Räume ist auch zufallsbasiert. So, ne? Also ob du jetzt, klar, in manchen Räumen findest du immer einen Schlüssel zum Beispiel, aber in manchen Räumen findest du auch zufällig dann mal was. Aber so dieser ganze aufgesetzte Escape Room-Teil, der ist halt schon...
Ja, das ist super interessant.
Neu irgendwie. Und auch dieses Ding, das erzählt halt auch noch eine Story. Also es ist auch noch ein Story-Spiel. So dieses ganze Mysterium zu lösen, warum du da bist und was du da machst und wie das alles funktioniert, das ist ja auch irgendwie noch da. Ne? Und ich meine, das ist halt wirklich auch einfach in der Lore des Spiels. Es ist halt ein Haus, wo sich die Räume jeden Tag verändern.
Ja.
Und das wird von allen anderen auch einfach so besprochen. So in allen möglichen Briefen ist so, oh ja, cool, ich habe gesehen, dieser Raum ist immer noch in der Redaktion. Ja, war voll gut, schön, den mal wiederzusehen. So.
Ja, ja, crazy.
Das ist wirklich sehr, also, sehr interessant.
Weil wir vorhin ja darüber gesprochen haben, dass sich immer so Sachen in der Gaming-Welt in Zyklen wiederholen, ist es ja auch da so, dass mal wieder so ein Spiel aus dem Nichts irgendwie kommt und plötzlich total krass top bewertet, gefeiert wird, so was eine mehr oder weniger neue Idee dann irgendwie hat. Das ist ja auch, finde ich, eine gute Sache, die sich dann immer mal wieder wiederholt. Ist jetzt die Frage, ob das dazu führt, dass wieder alle großen Publisher versuchen, das nachzubauen. Und dann das gleich wieder nochmal rausbringen. Ich wette, es gibt jetzt schon im Android-Store und im App-Store von Apple 60 Games, die das genauso nachmocken.
Gott, ja.
Das ist bestimmt lustig.
Das kann gut sein, oh Gott. Ja, ich guck mal kurz nach.
Das ist der typische Zyklus.
Live Blueprints im App-Store.
Wahrscheinlich wird es Blueprints mit TS geschrieben und dann gibt es sowas direkt. Und das ist ja auch der typische sich wiederholende Zyklus. Das passiert dann so und dann kommen die Scalper sozusagen, die Fake-Spiele machen und dann kommen so 5 Nachmachspiele.
Tatsächlich sehe ich jetzt gerade noch nichts in die Richtung. Aber man muss auch sagen, ne? Das Spiel hat jetzt gerade 13.000 Leute, die das bei Steam spielen. 15.000 ist der Peak. Also das ist jetzt kein
Smash-Hit so.
300.000 Leute spielen das Smash-Hit.
Ja, das stimmt.
So, das ist schon immer noch ein Indie-Hit.
Ja.
15.000 Leute Peak ist geil.
Gleichzeitig, für Indie-Spiel. Ja.
Also, ne, das, die haben auf jeden Fall, würde ich mal sagen, das Ding, glaube ich, refinanziert.
Würde ich auch sagen,
Also es ist auf jeden Fall ein Erfolg. So. Und wahrscheinlich wird das auch noch ein bisschen hochgehen, weil du siehst auch so ein bisschen immer schön an den Steam-Charts, wann die Mundpropaganda kickt.
Ja.
So, ne? Also du siehst so richtig, dass das launcht und es spielen so ein paar Leute.
Ja.
Und dann launcht es dann jeden Tag wird die Kurve höher.
Ja, ja, so. Ja, ja.
Und es kann halt auch wirklich noch sein, dass wir jetzt übers Wochenende dann auch noch mal, dass es noch mehr werden. So.
Bestimmt.
Also, ne, das ist auf jeden Fall ein Erfolg, aber es ist jetzt kein jeder Dödel mit Unity macht jetzt ein
Spiel für den App Store bekannt. Kann halt auch sein, dass das wahrscheinlich bei Spielen mit Multiplayer-Anteil noch eine steilere Kurve ist. Ja. Ne? Also wenn du jetzt an sowas wie, keine Ahnung, Among Us oder so denkst, das war natürlich dann nochmal eine ganz andere Art von Smash-Hit, der aus dem Nichts kam.
Total.
So, ne? Weil es halt, keine Ahnung, eine viel größere Multiplikationswerte hat, dadurch, dass das viel mehr Leute gleichzeitig spielen können. Aber dennoch sehr interessant. Also interessant, dass das so erfolgreich beziehungsweise so gut bewertet ist. Und ich würde fast sagen, also du hast mir auf jeden Fall schon Bock gemacht da drauf.
Wie gesagt, es ist ein Game Pass, ne?
Das ist es denn, schön, ist es denn Steam Deck fähig? Das muss ich dann nochmal nachgucken. Aber,
ja. Ja, das ist auch jetzt, also keine Ahnung, ich bin jetzt kein Entwickler, weiß ich nicht, wie anspruchsvoll das ist, aber ich würde jetzt mal behaupten, es ist nicht sonderlich anspruchsvoll zu rendern. Und selbst wenn es das wäre, dann spielst du es halt auf 20 FPS, du läufst sowieso nur langsam durch ein Haus. Du brauchst keine Reflexe und nix. Du hast auch alle. Es gibt auch keinen Timer oder sowas. Ich habe öfter mal gesehen, dass Leute das mit Outer Wilds verglichen haben. Was auf eine Art sehr gut funktioniert und auf eine Art gar nicht. Also es funktioniert sehr gut auf die Art, so dieses, du puzzelst dir so Run für Run immer mehr zusammen, was eigentlich los ist. So. Und bei Outer Wilds ist es ja so, dass du auf diesem 22-minütigen Zeitloop bist und das Ziel halt ist, am Ende alle Informationen zu haben, den perfekten Loop hinzulegen und das Ende quasi zu finden.
Ja.
So. Das ist hier jetzt nicht so. Du hast keinen Zeitdruck oder sowas.
Ja.
Und ne, der Run endet halt, wenn du keine Optionen mehr hast oder, ja, genau, oder alle Schritte aufgebraucht hast. Aber trotzdem ist so diese Art, sich Informationen zu beschaffen und die zusammenzusetzen. Und auch dieses Ding, dass der eigentliche Progress gar nicht so sehr im Spiel stattfindet, im Sinne von
sondern im Kopf.
Irgendeine Variable wird auf angeschaltet, so, ne? Was halt in Spielen häufig ja so der Fall ist. Oder irgendein Wert geht hoch.
Ja.
Sondern es ist einfach das Ding in deinem Kopf. Es ist einfach zu wissen, der Code muss dahin. Oder zu wissen, ich muss die beiden Sachen machen, damit das funktioniert. Das ist Wissen, was du vorher nicht hattest, was du irgendwann bekommst und dann weißt du Bescheid und kannst es irgendwie anwenden. So, das, ich mag das tatsächlich ganz gerne. Ich finde so eine Art von Progress immer ziemlich cool, wenn Leute es schaffen, die umzusetzen, weil das hat so eine ganz eigene Eleganz.
Ja, das ist sowas Unmechanisches, ne? Das ist tatsächlich irgendwie was viel, ich will jetzt nicht sagen Menschlicheres, aber ja.
Ich glaube, so ein bisschen ist es auch ein. Also, fiel mir gerade so auf, als ich drüber geredet habe. Ich glaube, es ist ein bisschen so auch diese Freude zu wissen, dass der Computer das nicht weiß, dass ich das weiß.
Ne? Sei,
der Computer, der kann wissen, dass ich freigeschaltet habe, dass ich 10% mehr Angriffskraft im nächsten Run habe.
Genau.
Das muss der auch wissen, sonst funktioniert das Spiel nicht.
Ja.
Aber dass ich mir irgendwie diese Zahl jetzt gemerkt habe oder mir die aufgeschrieben habe. So, ich könnte die auch direkt wieder vergessen. So, das weiß der ja nicht.
Das ist was außerhalb des Spiels passiert.
Ist was, genau, das ist außerhalb des Spiels. Das ist nur in meinem Gehirn und auf meinem Zettel vor mir. Und das Spiel macht einfach so sein Ding weiter.
Ja.
Aber ich kann dann von außen Einfluss darauf nehmen, weil ich ein Wissen habe, was das Spiel nicht hat.
Ja.
So. Das finde ich irgendwie einen coolen Gedanken. Und das ist was ich beim Spielen davon immer, von solchen Sachen immer sehr angenehm finde.
Ja.
Aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß gar nicht warum. Ist mir gerade aufgefallen.
Ja, das ist natürlich irgendwie was zu den Ursprüngen zurückführt. So, ja.
Ja. Ja, so ein bisschen. Ne? Das ist wie Schach gegen Computerspielen. So.
Der
Schachcomputer weiß ja auch nicht, ob ich seine Strategie erkannt habe oder nicht. Dann, so ein bisschen.
Ja, wer weiß, vielleicht weiß er es.
Heute vielleicht schon.
Ja, wollte gerade sagen, ne?
Mittlerweile denken die wahrscheinlich weit genug voraus, aber ja.
Ey, ja, also
genau.
Wie gesagt, also ich würde deinen Affiliate-Link benutzen und das Spiel kaufen. Klingt sehr, sehr interessant. Ich habe natürlich, also auch was Outer Wilds angeht, da war es bei mir auch schon so, dass ich auch immer dachte, ja, ich schaffe es nicht, da so tief reinzugehen. So, deswegen, ich habe das mir auch geholt damals, habe das angefangen zu spielen und dann auch irgendwie schnell gedacht, so, ey, mich da so kleinteilig reinzugraben, weiß ich nicht, ob das jemals was wird. Und ich habe aber das Gefühl, dadurch, weil du auch gerade sagst, dass dieser Zeitdruck nicht da ist und so, ist das vielleicht tatsächlich was, wo ich eher eine Chance habe, das vielleicht mal tatsächlich weit zu spielen. So. Ja. Weil ich hatte auch den Eindruck, dass Outer Wilds tatsächlich auch irgendwie mechanisch beziehungsweise auch, ja, also das war ja schon ein Spiel, was auch mit Physik gearbeitet hat und so, ne? Also da musste man ja schon mehr tun, sag ich mal so. Und nicht nur durch Gänge laufen.
Das war auch am Ende, das war ehrlicherweise bei mir der Grund, warum ich das am Ende abgebrochen habe. Mhm. Also ich bin ein großer Outer Wilds-Fan. Ist meiner Meinung nach eines der besten Spiele ever. Mhm. Ich habe es aber nie durchgespielt.
Ja, ja. So,
weil ich am Ende nicht die Geduld hatte, diesen perfekten Loop hinzulegen.
Ja, ja.
Weil das genau dieses Ding war, ich wusste genau, was ich machen muss. Ich hatte alle Steps, hatte ich
aber du musst mir es hinbekommen
erschlossen,
dann.
Ich hatte alle Rätsel gelöst.
Ja.
Auch nicht ganz ohne Hilfe, muss ich sagen. Ich habe ein oder zwei Sachen irgendwie mal gegoogelt, weil ich einfach nicht drauf gekommen bin. Hab's aber im Großen und Ganzen so mir zusammengepuzzelt, wusste, wie der letzte Loop ablaufen muss, wusste auch, warum das alles so zusammenhängt und wie die Story dahinter ist, fand das auch mega gut, also richtig, richtig gut erzählt. Hab das dann auch einmal probiert, aber das ist am Ende so hakelig und knapp gewesen und dann hast du halt diese ungenaue Steuerung, die ja auch ein bisschen absichtlich so ist. Du sollst ja irgendwie blöd verunglücken in dem Spiel, ne? Damit du halt Incentive hast, immer wieder neu anzufangen. Und ich saß da und dachte, boah, nee, du hast jetzt keine Lust, 6, 7, 8, 9, 10 Mal unter Stress immer wieder zu versuchen, diese 22 Minuten zu nailen.
Ja.
Das ist einfach, da hast du einfach keinen Bock drauf. Und dann habe ich mir das Ende einfach bei YouTube angeguckt. Und habe tatsächlich, das habe ich noch nie gemacht, aber es war tatsächlich ganz witzig, habe einen Controller in die Hand genommen. Und hab's so getan, als würde ich das spielen. Und man kann sein Gehirn ein bisschen verarschen, tatsächlich. Es hat sich für mich echt angefühlt.
Witzig.
Aber vor allem so den Abspann, wo du läufst dann am Ende irgendwie in so einem Epilog nochmal irgendwie so in so einer Zwischenwelt irgendwie rum. Und da habe ich das halt vor allem. Das war irgendwie ganz lustig. So, kann ich durchaus empfehlen. So, es fühlt sich fast so an, wie es wirklich durchspielt.
Ja, also zum Beispiel bei Deathloop hatte ich das. Das hat es mir einfach genug gemacht, diesen Run dann auch Reflex und physisch sozusagen zu schaffen. Das war da ja auch so ein bisschen das Ding, dass du diesen perfekten Loop schaffst.
Genau.
Das war dann gerade so auf dem Grad, wo ich das dann auch mir zugetraut habe. Aber auch da musste ich in diesen Invest gehen, mir zu sagen, okay, ich setze mich jetzt hin, diesen Tag oder was auch immer, oder dieses Wochenende, weil ich das schaffen will. Und das ist natürlich, je größer, wie soll man sagen, dieses, der große, also je breiter dieses Aufgabenspektrum gefächert ist, was man da abbilden muss, um das zu schaffen, desto schwerer fällt es mir, in den Invest zu gehen, weil Deathloop musste ich nur ballern. So, ne? Das ging dann schon irgendwie.
Ja, vor allem, Deathloop hat halt auch keinen Zeitdruck, ne?
Du kannst
auch einfach mal stehen bleiben zwischendurch irgendwie. Oder halt schleichen.
Ja,
so, das ging ja auch. Du konntest ja auch versuchen, irgendwie heimlich einigermaßen vorzugehen, um den Vorteil zu verschaffen. Also bei Deathloop war ich eher so ein bisschen, also ich mochte das auch sehr. Im Nachhinein hatte ich schon das Gefühl, es fühlt sich ein bisschen nach Arbeit an und nach Hausaufgaben.
Ja.
So, es war schon viel so, okay, Aufgabe jetzt das so machen, auf die Art und Weise, damit das so ist. Und dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. So, ja, war irgendwie auch, das war so ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, sie wollten eigentlich noch ein bisschen was anderes machen, aber hatten keine Zeit und kein Geld
mehr. Aber wie gesagt, ich war relativ glücklich darüber, dass das, also du musst da nicht so viel Verschiedenes machen, um das zu schaffen. Du musst nicht dann noch ein Umgebungsrätsel lösen, noch über drei Häuser rüberspringen mit einem Physikmodell, was dir das extrem schwer macht und was auch immer noch dazu, sondern du musst einfach nur eine Sache tun.
Stimmt.
So, das war dann irgendwie schaffbarer.
Ja, total.
Insofern, vielleicht ist Blueprints ja dann doch was für mich. Mal gucken.
Probier es aus. Also ich glaube, es ist auch ein gutes Spiel, wo ich eben über die Soundkulisse und gruselig und so gesprochen habe, wenn du dir einen Podcast dabei anmachst. So kann man, glaube ich, auch gut einfach mit einem Podcast im Ohr spielen, wenn man einfach nur so ein bisschen die Räume aneinanderlegen will und ein bisschen erkunden und ein bisschen auf Ideen kommen. So.
Ja, also mir hilft das ja schon enorm, wenn du mir jetzt einfach sagst, es passiert eh nichts Gruseliges. Dann ist das ja.
Also dann, bisher.
Dann habe ich keine Sorge vor Jumpscares.
Das Gruseligste, was passiert, das kann ich dir jetzt spoilern, wenn du möchtest. Es gibt ein Fotostudio, das kannst du legen. Das ist so rot beleuchtet. Und wenn du in das Fotostudio reingehst, dann flackert das Licht und geht aus.
Oh mein Gott.
So.
Okay.
Du kannst das Licht wieder anschalten, dafür brauchst du aber einen anderen Raum, wo du das anschalten kannst. Aber ja, das ist im Grunde das Gruseligste, was passiert, glaube ich, dass das Licht ausgeht.
Das ist gut, das ist gut.
Ja.
Okay, ich gucke es mir an, ich verspreche es. Ich danke dir für diese Beschreibung. des Hypes. Ich bin mal gespannt, vielleicht kann ich dir ja nächstes Mal ein Spiel beschreiben, was du noch nicht kennst. Aber ich, also aktuell habe ich das Gefühl, dass du mehr kennst als ich. Aber vielleicht.
Das kann sein.
Ändert sich das ja mal.
Vielleicht ändert sich das wieder. Cool. Gut, ich hoffe, wer auch immer das gehört hat und in welchem Stadium des Blueprints-Kennens oder Nicht-Kennens ihr gerade seid, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen unterhalten und euch vielleicht Bock gemacht auf ein Rätselspiel.
Ja.
Muss auch nicht unbedingt das sein, aber vielleicht gerade das. Ist, also, wenn man gerne Rätsel und sowas mag, wenn ihr so Escape Rooms und sowas mögt,
ja,
guckt euch das mal an. Das ist schon ganz cool.
Cool.
Kann man mal machen.
Alles klar, David. Ich danke dir tausendfach und ich würde sagen,
ich danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss. Das war Level Cap Radio Folge 147. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik oder Spieletipps gehen an levelcapradio@gmail.com. Schaut auch gerne auf unserem Patreon vorbei, patreon.com/levelcapradio. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.